Also, herzliches Grüß Gott von mir. Ich war jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht da. War trotzdem nicht ganz untätig. Habe ja mit dem Bezirk, auch mit dem Dominik, ja, in der Klausurwochenende sein dürfen, wo alle Gemeinschaftsleiter und auch die Hauptamtlichen im Mondbachtal zusammen waren, um über den Bezirk nachzudenken. Wie kann es weitergehen und wie passen wir den Bezirk in seiner Struktur so an, dass er den heutigen Gegebenheiten entspricht? Die ganze Struktur kommt noch von der Zeit her, wo wir noch einen Bezirksprediger hatten. So, haben wir nicht mehr. Wir haben ganz viele Gemeinschaftsschwerpunktprediger und das ändert da ziemlich vieles. Und wir hatten ein wirklich sehr gesegnetes Wochenende. Ich hoffe, die zwei haben das auch so gesagt, der Martin und der Dominik, wenn die schon was erzählt haben. Aber ich habe so empfunden, das hatte sehr viel Potenzial für Streitereien oder auch Ärger untereinander oder Missgunst, ja, weil es immer auch um Geld geht. Und bei uns Schwaben sind wir immer päp, wenn es ums Geld geht. Und trotzdem war das eine gesegnete Zeit, in der wir sehr gute Dinge auf den Weg bringen konnten. Wir haben keinen geschäftsführenden Pastor mehr, nur mal so ein paar Eckdaten, sondern wir haben jetzt einen Sprecher der Hauptamtlichen. Und die Arbeit, die jetzt der Roland oder davor der Joachim Kappus gemacht hat, ist aufgeteilt auf die Hauptamtlichen und uns als Bezirksleitung. Und als Sprecher der Hauptamtlichen war es ja immer schwierig, wen nimmt man denn da? Wem soll ich 10% wegnehmen? Wir haben uns auf 10% geeinigt von der Stelle. Nehme ich die jetzt Böblinger weg oder Ehninger oder Schöneich? Ja? Keiner will es hergeben. Wir haben eine super Lösung gefunden. Helena Schramm aus Döfingen macht es. Die ist ja bisher nur zur Hälfte angestellt in Döfingen. Macht jetzt Sprecherin der Hauptamtlichen mit 10% bei uns im Bezirk. Und gleichzeitig hat Döfinger auch gesagt, sie stocken die Stelle auf, sodass sie jetzt zu einem größeren Anteil mit 65% dort angestellt ist. Und das sind sehr gute Nachrichten. Und so. Die Helena Schramm. Die war schon da. Das ist die blonde, relativ große Dame, sag ich mal, die also super predigen halt. Mir gefällt die total. Also das ist eine sehr reflektierte junge Frau, die ein Gottesgeschenk ist, will ich so sagen, für unseren Bezirk. Die passt super rein ins Team und das ist sehr gut. Wir müssen das noch absegnen in der Bezirksmitgliederversammlung. Da wird der ein oder andere aufhorchen. Oskar, du warst schon mal Bezirksdelegiertenversammlung dabei. Da die in den letzten Jahren immer weniger geworden ist, haben wir gesagt, wir hören mit der Bezirksdelegiertenversammlung auf und machen die Bezirksmitgliederversammlung. Das heißt, da sind die Gemeinschaftsleiter, die Hauptamtlichen da und wer das noch will, ein Vertreter, aber einfach konzentrierter. Das gibt unsere Satzung her und dort wird die Kasse verabschiedet, Bezirkskasse, wo Simone ja macht, eure Kassiererin macht ja auch den Bezirk. Und mir als Bezirksleitung. Und das ist am 15.04., also Montag in 11 Tag jetzt, sind wir hier bei euch zu Gast, mit alle miteinander. Und dann wird es mehr Bezirksleitungskreise im Jahr geben, weil wir auch als Ziel festgelegt haben, man will mehr voneinander lernen und profitieren. Das ist sehr schön. Es hat eine kurze Zeit lang mal so ausgesehen, als ob jeder so für sich lieber sein eigenes Süble kochen will und der Bezirk gar nicht mehr so wichtig ist. Aber am Wochenende haben wir miteinander klar uns definiert und gesagt, nee, wir wollen voneinander profitieren. Nicht nur in Urlaubs- und Krankheitsvertretung, dass ihr mal einen anderen Prediger hier oben stehen habt, sondern bewusst voneinander lernen. Und das finde ich ein super Geist und eine sehr schöne Entscheidung, die da drauf geworden ist. Da bin ich froh und dankbar, dass das so hat funktionieren dürfen. Mit dem Bauer, was ich immer toll finde, ich gehe ja sehr gerne nach Döfingen und auch zu euch, wenn es mir die Zeit und meine Dienstpläne so überlassen. Aber was ich sehr wertvoll finde, und das dürft ihr nicht verlieren, und ich hoffe, ihr schafft es auch zu transportieren an die jüngere Generation, das musst du zuhören, ist dieses Fürsorgen füreinander. Also ein großer Teil hier kriegt man ja mit, wer ist wo untergekommen und wer sorgt für wen. Ihr guckt immer und teilt es auch mit, der ist da, der ist hier. Man merkt, ihr sorgt euch umeinander. Und ihr nehmt auch teil natürlich, wenn ein geliebter Angehöriger stirbt, ja, und trotzdem darf man sich daran freuen, wenn wir wissen dürfen, der ist beim Heiland, ja. Ich bete es übrigens auch, Herr, komm bald, und ich bin wesentlich jünger, weil ich denke, so wie es gerade auf der Erde zugeht, wäre schön, wenn Jesus kommen würde. Obwohl ich unheimlich gern hier lebe, Aber das ist schon so ein Ehrgeiz. Wäre doch toll, wenn man das erleben könnte. Da kann ich voll mitfühlen mit diesem Wunsch, das so zu sagen. Aber versuche das zu transportieren, dieses Miteinander, Fürsorgen und Teilnehmen, weil die heutige Generation doch immer sehr joborientiert, aufgabenorientiert und vielleicht nur ganz eng auf der Familie hängt. Das merkt man so in der Gesellschaft, aber es kommt auch langsam in den Gemeinden an, dass da jeder so für sich sein Süpple kocht. Guckt, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt und man dann tatsächlich miteinander Dinge angeht. Ja, ich mache weiter am Samuel, 2. Samuel 7. Ich finde es eine unglaublich spannende Geschichte mit dem David. Und wir haben da ja jetzt miteinander auch schon vieles miteinander gehört über sein Leben, wie er überhaupt König wurde und wie lange das gedauert hat, bis der da überhaupt hineingekommen ist in dieses Ganze. Und im Kapitel 7 ist es jetzt so weit, dass er Pläne hat und es ist eigentlich ruhig ist. Er ist mittlerweile König über ganz Israel. Er hat sich niedergelassen, will ich jetzt mal sagen, durfte viele gute Sachen mit Gott erleben und es herrscht eigentlich Frieden. Und wie ich so überschrieben habe, ein Haus für Gott bauen, habe ich dran gedacht, ich war jetzt seit 10 Jahren im Bauteam in Dagersheim, wir haben immer noch nicht gebaut, aber es geht jetzt wieder ans nächste Baugesuch. Sindelfing ist mittlerweile fertig, die feiern jetzt dann ja Einweihung am 14., also auch in 10 Tagen. Die erste und wollen dann aber unterschiedlich Gemeinschaften einladen. Das geht gar nicht, dass alle auf einen Schlag kommen. Es wird zwar den Bezirksgottesdienst dort geben, da habt ihr alle eine Chance hinzugehen, aber ansonsten ist ihr Plan auch so einzuladen. Und da bauen wir Häuser. Ja, der Plan ist, wir sind sowieso als Schwabe so Häuslebauer und man kann man sehr gut mitfühlen, wenn man sagt, ich wohne jetzt in einem tollen Haus und dann sagt David, ich möchte auch, dass Gott ein tolles Haus hat. Das ist so ja der Grundplan. Und dann dachte ich auch, sag mal, geht das? Wie kommt dann auf so eine Idee? Ja? Wie kann man denn sowas überhaupt ins Auge fassen? Aber die Geschichte, die wir jetzt gleich hören, zeigt, ja, es geht. Er ist da begeistert. Das ist einer wie, will man sagen, so als Apostel Petrus oder sowas, der sagt, jawohl, das machen wir. Da gehen wir vorwärts, ein Macher. Und er hat ja auch vieles erreicht. Und letztendlich bringt er auch seinen Dank damit zum Ausdruck. Aber manchmal sind Gottes Pläne anders. Da spoilere ich jetzt schon ein bisschen, wobei ihr sicherlich auch schon kennt, dass David tatsächlich keinen Tempel für Gott bauen wird, weil es ein anderer Plan geht. Aber wie kommt es dazu? Da lesen wir mal hinein. Davids Plan eines Tempelbaus wird von Gott verworfen. Aber gleichzeitig gibt es eine große Verheißung für David. Also 2. Samuel 7, ich habe die Mengeübersetzung da, ich weiß nicht, was ihr hin, müsst halt mal gucken, ob das so zueinander passt. Ich habe zwar auch Luther, aber die finde ich hier jetzt halt sehr passend. Ich wechsle gern in den Übersetzungen mal, weil man ist so eingefahren, wenn man jahrelang die Bibel liest, ist manchmal gut, mal eine andere reinzugucken. Und dann kommen einem diese Verse, wie du vorgesagt hast, dir sagt jemand einen Vers und du weißt, wie er zu Ende geht, und der steht da plötzlich anders. Und dann denkst du, was ist da los? Und dann kommt man ins Grübeln und überlegt über den Text nochmal, den man vielleicht schon 20 Mal gelesen hat, nochmal nach. Bedeutet es jetzt, dass Gott, wie hat es vorgeheißen, Unheil zulässt, weißt, oder zu Unheil macht, ja, oder sogar aktiv sich da beteiligt? Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen heute Menge Übersetzung. Als nun der König in seinem Hause, ist untertrieben, war ja ein Palast, wohnte, nachdem der Herr ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte der König eines Tages zu dem Propheten Nathan, bedenke doch, ich wohne hier in einem Zedernpalast, während die Lade Gottes hinter Zelttüchern steht. Da antwortete Nathan dem König, wohlan, führe alles aus, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Nathan tritt da zum ersten Mal in Erscheinung. Er ist ein Prophet offensichtlich, der um David herum war. Und wir lesen ein paar Informationen aus diesen kurzen Abschnitten heraus. Eins, was wirklich schön ist, ist, David hat endlich Ruhe vor seinen Feinden. Sein ganzes Leben war unruhig. Ich denke auch schon als Schäfer, als Hirte, wo er da war, musste mit Löwen kämpfen oder sonstigen wilden Tieren, wie wir ja gelesen haben, da war es nicht ruhig. Ja, vielleicht einmal nachts ein bisschen ruhiger oder wenn die Schafe brav waren, war es auch gut. Aber ansonsten war immer Unruhe in seinem Leben. Krieg, Verfolgung, Neid, Hass, selbst der eigene Sohn wird sich mal noch gegen ihn kehren. Also da ist schon ganz schön viel Unruhe drin. Aber wir lesen hier, der Herr gab ihm Ruhe. Und das macht tatsächlich, Herr, gibt Ruhe in unserem Leben. Und diese Ruhe drumherum hat Vor- und Nachteile. Wenn man immer so ein volles Leben hat, wenn ich so im Kalender reingucke und da ist immer jeder Abend voll, dann Sonntag einmal Ruhe zu haben, ist schön. Man kommt zur Ruhe und kann mal überlegen. Manchmal kommt aber auch da dumme Ideen oder in dem Fall jetzt hat er eine neue Idee. Aber wenn es mir so gut geht, will ich auch was tun. Damit kommt hier die Idee, wir müssen Gott auch etwas bauen. Ich wohne in einem Zedernpalast. Zedern gibt es heute leider nicht mehr so viel. Die haben ziemlich alles niedergemacht damals. Aber es ist ein unheimliches, wertvolles Holz. Ich schaffe ja gern mit Holz. Damals die ganze Vertäfelungen, die wir hatten, das muss schon was Besonderes gewesen sein. Und das zeigt auch gleichzeitig, dass da wirklich Ruhe geherrscht haben muss. Der hätte keine Zeit gehabt, einen Palast zu bauen für sich. Oder auch die Leute, letztendlich das Volk Israel, die ihn zum König gewählt haben, hätten das gar nicht zulassen können, weil immer Krieg war, sondern man hat Zeit gehabt, man hat ein Haus bauen können, man hatte schön auskleiden können, es kam eines Königs würdig. Gleichzeitig war aber immer noch, und das war ja das Kapitel davor, dass David sich zum Affe gemacht hat, hatte ich es damals gesagt, betitelt, weil er vor der Bundeslade hergetanzt ist und sich so gefreut hat, dass er endlich die Bundeslade nach Jerusalem holen kann. Ja, jetzt ist die da und wohnt in einem Zelt. Und das war für die Israeliten auch die Stätte, in der sie Gott begegnen. Also ist ja heute noch oft so, dass viele den Eindruck haben, ich kann Gott nur begegnen an dieser einen Stelle, wo eben das Kreuz ist, wo die Kirche ist, wo ich getauft und vielleicht konfirmiert, wo ich vielleicht auch getraut worden bin. Viele finden nur Gottes Wort tatsächlich an der Kirche. Und da muss es ganz ähnlich gewesen sein und wir können es auch im Alten Testament immer wieder lesen. Tatsächlich war es ja so, dass Gott ganz oft nur an solchen Orten gesprochen hat, wo die Bundeslade war, wo, wenn wir uns daran erinnern, an die anderen Geschichten, die wir mit David schon gelesen haben, wo der Ephod war, hieß es ja so, die haben ja drum gewürfelt. Gott war nicht immer überall erreichbar. Deswegen ist das nachvollziehbar. Wir leben heute in einer ganz anderen Welt. Für uns ist es selbstverständlich, nicht nur weil wir mobil sind und ganz anders reisen können wie damals, sondern weil wir jeden überall jederzeit erreichen können, ist es für uns fast selbstverständlich, dass wir auch mit Gott ganz frei und überall reden können. Und das ist ja auch Schöne. Das ist uns ja auch kommuniziert. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir brauchen keinen Ort mehr heutzutage. Wir können überall frei kommunizieren mit Gott und können reden, wo wir sind. Das ist herrlich und ist eine richtige Gabe, aber damals war das nicht so. Für die Menschen war klar, wenn ich meine Schuld vergeben will, brauche ich nachher den Tempel. Der ganze Tempelkult, der da drumherum kam, mit all seinen Vorschriften, hängt ihnen ja noch vom Mose her im Gedächtnis. Und es war ihnen klar, ich muss einen Platz haben, wo ich Gott begegnen kann. Deswegen nachvollziehbar für David und auch für Nathan, der damals sagt, ja, führe alles aus, was du im Sinn hast, der Herr ist mit dir. Wir merken aber gleich, dass das vielleicht ein bisschen vorschnell war und so sind wir ja gerne mal. Also ich bin auch so einer, der gern schafft und macht und ich bin manchmal ganz fleißig für Gott und vergesse Gott dabei. Und das ist in der Situation auch so der Fall gewesen. Und das hören wir jetzt, wenn wir weiterlesen. Da geht's weiter in Vers 4, aber noch in derselben Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan folgendermaßen. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so hat der Herr gesprochen. Sollst du mir ein Haus zu meiner Wohnung bauen? Ich habe ja doch in keinem Hause gewohnt seit der Zeit, als ich die Israeliten aus Ägypten hergeführt habe, bis auf den heutigen Tag. Sondern bin in einer Zeltwohnung mit umhergewandert. Habe ich etwa, solange ich unter allen Israeliten umhergezogen bin, zu einem von den Richtern Israels, den ich mein Volk Israel zu weiden geboten hatte, jemals auch nur ein Wort gesagt, warum habt ihr mir kein Zedernhaus gebaut? Darum sollst du jetzt zu meinem Knecht, zu David, Folgendes sagen. So hat der Herr, der Herrscharen, gesprochen. Ich habe dich von der Weide hinter der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk, über Israel sein solltest. Und ich bin bei allem, was du unternommen hast, mit dir gewesen und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und habe dir einen großen Namen geschaffen, wie nur die Größten auf Erden haben. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte anweisen und es da fest einpflanzen, damit es an seiner Stätte ruhig wohnen kann und sich nicht mehr zu ängstigen braucht und gewalttätige Menschen es nicht mehr bedrücken wie früher. Seit der Zeit, wo ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, sondern ich will dir Ruhe vor allen deinen Feinden verschaffen. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird, dir ein Haus bauen wird. Wenn einst deine Tage voll sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann will ich nach deinem Tod deinen leiblichen Sohn zu deinem Nachfolger erheben und ihm sein Königtum bestätigen. Der soll dann meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron feststellen für immer. Soweit erstmal. Gott korrigiert die Entscheidung der zwei Herren, die doch da etwas voreilig, aber doch sicherlich mit einem sehr guten Intention vorangehen und sagen, ich habe Frieden, der Herr hat mir Frieden gegeben, ich möchte aus Dankbarkeit heraus Gott eine Wohnung bauen. Und da beantwortet sich auch schon meine eingangs erwähnte Frage. Nee, erstmal geht es nicht. Und doch wissen wir, Gott hat nachher einen wunderschönen Tempel gekriegt und den hat er auch eine ganze Zeit lang bewohnt. Ja. Also ich glaube, keine Räumlichkeit der Erde, wenn das ganze Universum Gott nicht fassen kann, kann Gott fassen. Aber er hat es als seinen Wohnsitz angegeben, eine ganze Zeit lang. Aber hier erfahren wir ganz klar, noch in derselben Nacht, also es ist ziemlich dringlich, und da war sicherlich noch kein Bauplan in der Schublade, wenn ich denke, Baugenehmigung geschweige denn, brauchten die wahrscheinlich auch nicht früher. Aber es war alles erst noch eine Idee und Gott reagiert gleich. Und das ist etwas Schönes, wie ich eigentlich finde, weil ganz oft geht es uns im Leben ja ganz anders. Wir haben einen Plan, wir beten drum, wir hoffen, er geht was vorwärts und wir wissen nicht, ob wir es wirklich tun sollen oder nicht. Hier hat Nathan jetzt als Sprecher, der ist designiert gewesen in dem Fall, zu David eine ganz klare Botschaft bekommen. Da lesen wir ganz viel heraus. Zuerst ist es natürlich schon ein Stück weit den Vorwurf an David gegenüber, solltest du mir eine Wohnung bauen? Ja? So nach dem Motto, wer bist du eigentlich? Ja, du bist zwar hier König, ich habe dich herausgeholt, ja, als Hirte. Du bist ein ganz einfacher Kerl, also er holt ihn eigentlich erstmal wieder zurück auf die Basis. Du bist zwar jetzt König, aber wo kommst du her, David? Du bist ein einfacher Hirtensohn, ja, und ich habe dich da rausgeholt. Und dann geht er weiter zurück in der Geschichte. Wenn wir nämlich von dem Buch Richtern lesen, dann wissen wir, das ist noch weiter zeitlich zurück. Ja, vor den Königen kamen die Richter, der Auszug aus Ägypten, das bringt er hierher. Und in keinen einzigen Moment, weder gegenüber Mose oder Josua oder anderen Großen, die das Volk Israel geführt haben, ist klar gemacht worden, ich brauche ein Haus. Die haben dieses Zelt gebaut für die Bundeslade und die ist mitgereist. Es war schon ein Ort, an dem er Gott begegnen konnte, aber nie ein festgebauter Tempel. Es war was Variables, was zum Mitnehmen. Und auch unglaublich aufwendig, wenn man hört, wie das gebaut gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob von euch schon mal einer so ein, na, ihr wart ja auch schon in Israel, da gab es ja so schöne Modelle da davon, wie das mal ausgesehen hat. Es ist ein Mordsaufwand gewesen, dieses Zelt aufzubauen für die ersten Priester. Aber ein Haus noch viel, viel größer. Und Gott macht hier klar, erstens, wer er ist, ja, so hat der Herr gesprochen und er sagt es nachher ja nochmal mit dem Herr der Herrscharen, ganz klar, ich will das jetzt nicht und ich wollte es damals nicht, aber es geht ganz anders weiter, wie du gedacht hast und das finde ich so interessant. Also erstmal David runterholen, klar machen, keiner der anderen vor dir hat überhaupt so eine Idee gehabt oder hat auch nicht eine Anweisung von mir bekommen, das zu kriegen. Aber du sollst jetzt meinem Knecht David sagen, ja, was mit dir passiert. Ich will zum einen dich zu einem ganz Großen machen. Da heißt er sogar, ich will dir, Vers 9, ich habe deine Feinde vor dir her ausgerüttet und habe dir einen großen Namen geschaffen, wie nur die Größten auf Erden haben. Also er hat dir einen ganz großen Namen geschaffen, obwohl du ein ganz einfacher Hirte warst. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte anweisen und sie da fest einpflanzen. Das ist eine Verheißung, die damit gegeben wird. Ja? Du willst zwar das, aber ich will dies tun. Und damit es in dieser Stätte ruhig wohnen kann und dass es sich nicht ängstigen braucht vor seinen Feinden, das ist eine unglaubliche Verheißung. Dieses unstete Volk, das ständig unterwegs war, das immer ein Auf und Ab erlebt hat, bis in den heutigen Tag, wie wir ja wissen, sollte hier eine Stätte haben, die es nicht bedrückt wird wie früher. Ich will dir, David, Ruhe vor allen deinen Feinden schaffen. Was für ein Wort, was für eine Zuversicht, die er da gesagt bekommt. Und die hat er ja auch tatsächlich erfahren erstmal. Es war Ruhe und es war Frieden. Es konnte eine ganze Zeit lang das Volk Israel sich erstmal entwickeln. Und David konnte als König tatsächlich gut regieren. Und er sagt dann aber darüber hinaus, ich, der Herr, ja, und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Ist damit gleichzusetzen, nicht, dass er ihm jetzt ein Haus baut aus Stein und Türen und Fenstern, alles drum und dran, sondern ein ganz fester Familienstamm, ein großes Haus, das ihn letztendlich damals auch begleitet und versichert und auch seine Macht zeigt. Ja, also jede Menge Prophezeiungen und gute Worte an diesen David. Klar, am Anfang schwindest du recht Stutze, das ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung, aber unheimlich große Prophezeiungen von ihm. Und er sagt dann auch darüber hinaus, dass er, wenn er dann stirbt, wenn du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann will ich deinen leiblichen Sohn als Nachfolger erheben und ihm sein Königtum bestätigen. Er kriegt also auch schon gesagt, und es war damals genauso unsicher wie bis ins tief ins Mittelalter hinein, nicht automatisch der Sohn kann die Herrschaft übernehmen. Gab so viel Intrigen, so viel Mord, so viel sonstige Probleme, und die kommen ja auch noch, das hören wir später mal in einem anderen Bibelstundenabend. Das war nicht selbstverständlich. Aber Gott gibt ihm hier die Prophezeiung, dein Sohn wird einmal das Königreich übernehmen. Und das wissen wir, die wir in der Bibel lesen ja auch, dass Salomo hier sehr vieles erreicht hat. Und der soll meinen Namen ein Haus bauen. Und sein Königtum soll feststehen für immer. Das ist ein Vers, der unheimlich weit über die Zeit hinausgeht, weil wir wissen dürfen, dass dieses Königshaus, das hier gemeint ist, natürlich untergegangen ist. Wir wissen das jetzt, aber wir wissen gleichzeitig, dass aus der Linie David Jesus gekommen ist und es sich jetzt in der Prophezeiung weit über sein Leben hinauszieht. Das ist also ein Vers, wo wir Gottes Zeitlosigkeit wieder mal feststellen können und sehen, wie weit Gottes Weissagungen gehen, nämlich weit über zwei Menschenleben hinaus, bis zur Geburt Jesu. Und das ist hier schon auch wieder ein Verweis dazu, dass der Königsthron bestehen wird für immer. Wir wissen, Jesus ist, haben wir jetzt in Ostern erst gefeiert, gestorben, begraben, aber auch wieder auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes und wartet noch auf uns. Dieser Königsthron besteht für immer, diese Linie ist immer da. Und das ist, finde ich, was Faszinierendes. Ich weiß nicht, ob David es in seiner Tragweite überhaupt hat verstehen können, ob er das nachvollziehen hat können, was ihm da gesagt worden ist. Aber wir lesen tatsächlich, dass er ein Dankgebet da ausspricht, das ein bisschen davon zeigt, dass er es zumindest in Teilen verstehen durfte. Es geht dann nämlich weiter, das heißt, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er sich verfehlt, ich ihn mit einer menschlichen Rute und mit menschlichen Schlägen züchtigen werde, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul, deinem Vorgänger, habe weichen lassen. Nein, dein Haus und dein Königtum wollen für immer Bestand vor mir haben, dein Thron soll feststehen für immer. Wie so eine Unterschrift nochmal, das soll tatsächlich so sein. Und nachdem Nathan diesen Worten und dieser Offenbarung genau entsprechend zu David geredet hat, ging der König David in dieses Gotteszelt hinein, warf sich vor dem Herrn nieder und betete. Und da merkt man, wie schnell der war wirklich schnell vom Begriff. Der hat es sehr gut kapiert, das habe ich ja schon immer bewundert und gesagt, David war schon forsch und manchmal war er fast ein bisschen zu schnell, aber er hat immer gewusst, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, sich immer umdreht und da nicht zum Kreuz, aber in dem Fall zum Zelt Gottes gefunden, immer zu Gott gefunden, gesagt, da, das war ein Fehler, aber wie geht's weiter, ich will mit dir gehen. Und das sagt er hier auch, wer bin ich, Herr, mein Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast, Vers 18. Und dies hast du für noch nicht genug gehalten, Herr, mein Gott, denn jetzt hast du auch noch in Bezug auf das Haus deines Knechtes Verheißungen für ferne Zeiten gegeben, und zwar nach Menschenweise, Herr, mein Gott. Was soll der David noch weiter zu dir sagen? Du selbst kennst ja deinen Knecht, Herr, mein Gott. Um deines Knechtes willen und nach deinem Herzen hast du gehandelt, indem du all dieses Große deinem Knecht kundgetan hast. Darum bist du groß, Herr, mein Gott. Ja, niemand ist dir gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren vernommen haben. Und wo ist ein anderes Volk, das deinem Volk Israel gleicht? Es ist das einzige Volk auf Erden, um deswillen Gott hingegangen ist, es sich zum Eigentumsvolk zu erkaufen und ihm einen Namen zu schaffen und ihm zu gut so große Dinge und wunderbare Taten zu vollführen, indem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten befreit hast, Heidenvölker und ihre Götter vertrieben hast. So hast du dir denn dein Volk Israel für alle Zeiten zum Volk bestätigt und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr, mein Gott, mache die Verheißungen, die du in Betreff deines Knechts und seines Haus ausgesprochen hast, für alle Zeiten wahr und verfahre so, wie du zugesagt hast. Dann wird dein Name für immer groß sein, dass man aussprechen wird, der Herr der Herrscher ist der Gott für Israel und das Haus deines Knechtes David wird Bestand vor dir haben. Denn du selbst, Herr der Herrscharen, Gott Israels, hast deinen Knecht die Offenbarung zuteil werden lassen. Ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet an dich zu richten. Nun denn, Herr mein Gott, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Nachdem du deinem Knecht diese herrliche Zusage gemacht hast, so möge es dir nun auch gefallen, das Haus deines Knechtes zu segnen, damit es immer da vor dir bestehe. Denn du selbst, Herr mein Gott, hast es verheißen, so wird dann das Haus deines Knechts durch deinen Segen auf ewig gesegnet sein. David spricht hier ein recht langes Gebet, also wenn man das so geschwind liest, denkt man, aber da ist alles drin, was wirklich auch aufzeigt, dass er es verstanden hat, was Nathan ihm hier als Botschaft gegeben hat. Wir haben ja ganz klar die Zurechtweisung gehabt und da ist er dann auch gleich so eingestiegen, ja, wer bin ich überhaupt? Diese Erkenntnis zu haben, muss man sich auch erstmal eingestehen. Da war ich vielleicht ein bisschen zu forsch in der ganzen Sache. Und hat dann doch sofort umgeschwenkt und Gott gelobt und gedankt. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie ein ganz großes Lob- und Dankgebet. Da war David groß. Wir haben viele, viele Psalmen, wo wir echt merken, und ich vermute, dass ein oder andere Psalm auch nach diesem Ereignis nochmal von David geschrieben worden ist. Und er erkennt da sehr wohl, dass das eine ganz großartige Verheißung ist, die er da bekommt. Er und sein Haus sollen weiterleben. Der Name soll bis heute bestehen. Und wir kennen, der König David ist für uns ein absoluter Begriff. Das ist ja keiner der Namen, wo man weniger hört. Nathan ist vielleicht ein, wo man nicht so kennt. David kennt man gut. Der erscheint auch nicht sonderlich oft, der Nathan, aber David kennen alle. Bis heute ist er bekannt. Ja. Und hat den Namen. Und sein Volk Israel ist auch absolut bekannt auf der ganzen Erde. Ein Zankapfel bis in den heutigen Tag hinein. Und doch wissen wir auch hier, dass Gott große Dinge und wunderbare Taten vollbringt, auch jetzt in diesen Tagen, in denen sie sich wieder einmal verteidigen müssen und, wenn wir die Medien beobachten, immer schlecht dargestellt werden. Also es ist immer schon sehr schwierig zum Verfolgen manchmal, wie es dem Volk hier geht. Doch wohlwissend, dass hier ganz große Verheißungen drin sind. David hat die Erkenntnis und dann aber auch den Mut zu sagen, ja, da war ich falsch, und das bewundere ich an diesem Mann immer wieder. Wir haben das ganz oft schon gelesen. Was zu tun für Gott ist wichtig und wir müssen da auch vorangehen wollen, aber wir müssen auch die Erkenntnis haben, wenn das vielleicht nicht ganz der richtige Weg ist, zu sagen, ja, Herr, dann zeig mir, was dran ist. Was ist denn wirklich dran? Ist es dran, ein Haus zu bauen für dich? Das mag ganz unterschiedlich aussehen, nur ist es meistens so, wenn Christen in einem Haus sind, dann fühlen sie sich da wohl und dann wollen sie gar nicht so viel von außen haben. Das ist so die Erkenntnis nach außen hin. Ja? Sondern, wo willst du mich haben? Und vielleicht begegnet uns auch ein Nathan und zeigt uns auf in unserem Leben, hier und da wäre vielleicht auch mal das dran. Geh nach außen, bau gar kein Haus. Ja, das ist ja die Fragen, die wir uns tatsächlich in Dagersheim immer wieder stellen. Warum dauert das so lang? Warum hat das mit der Baugenehmigung so lange gebaut? Jetzt haben wir den Platz, dürfen nicht bauen. Auch da überlegt man immer wieder. Und doch stellt man fest, der Gott hat einen Plan. Und wir müssen halt dem Folge leisten und dem nachvollziehen. Und ich wünschte mir, ich hätte so einen Nathan in Dagersheim, der sagt, da mache das, mache dies. Das fehlt ein bisschen in unserem Leben. Deswegen müssen wir im Gebet, glaube ich, ganz oft einfach in uns gehen und nach so einer Weisung fragen, wenn wir merken, dass es vielleicht doch nicht Gottes Weg ist. Dann aber den Mut zu haben, zu sagen, ja Herr, da lag ich vielleicht falsch, vielleicht bin ich da zu weit nach vorne gegangen, und die Erkenntnis dann auch umzusetzen, zu sagen, Herr, ich möchte dir erstmal Lob und Dank geben. Das finde ich bewundernswert an dieser Sache. Große Ziele, gleich mal niedergeschmettert und doch so große Verheißungen zu bekommen, das ist schon ein Leben, wo wir merken, da war David privilegiert ein bisschen. Für uns bleibt das eine zu sehen, wenn wir tatsächlich erkennen, dass Gott einen anderen Plan hat in unserem Leben, den Mut zu haben und zu sagen, ja, Herr, zeig du mir, was Sache ist, und ihn trotzdem zu loben, wenn wir vielleicht auch enttäuscht sind, weil das doch so ein toller Plan war, dass der Herr das richtig macht in unserem Leben. Das wünsche ich uns allen, dass wir das sehen mögen, was dran ist in unserem Leben, und ihm, egal was kommt, wirklich froh und dankbar sein, weil wo kommt mir her? Wer sind mir gegenüber Gott, der diese Welt in Ordnung hält? Ja, da bin ich auch manchmal vielleicht vermessen, das sind wir so, ich bin ja so ein Macher, ich kann da sehr gut mitfühlen, und dann zu sagen, nee, Herr, mach du, zeig du mir, was dran ist, dazu gehört auch Größe. Ich wünsche uns das, dass wir wieder da was von David mitnehmen. Es geht ja noch weiter, da mache ich dann beim nächsten Mal weiter, was passiert tatsächlich mit David und dem Propheten. Im nächsten Kapitel heißt es nämlich schon wieder Davids Kriege und Siege. Und wir haben ja gerade gelesen, es herrschte eigentlich Frieden. Es bleibt weiter unruhig und spannend. Mit David sind noch einige Kapitel abzuhandeln. Und ich gucke, wie schnell ich wieder kommen kann, dass wir da weitermachen können, da an dem Ganzen. Aber für heute soll es das mal gewesen sein.
Könntest du die Frage beantworten? Ja. Ein Haus für Gott bauen, geht das?
Nein. Also es gibt nichts, was Gott greifen könnte. Und ich glaube, er sagt es da auch nochmal ganz klar. Und das ist eigentlich auch sehr schön. Ja. Ich habe für mich selbst in der Vorbereitung auch darüber nachgedacht, wie wäre denn das, wenn heute der Tempel steht und man das dann doch daran fixiert, dass dort an diesem Tempel in Jerusalem Gott präsent ist. Dann will doch wirklich jeder dahin. Man sieht es jetzt an den großen anderen Religionen, Al-Aqsa-Moschee, da musst du hin, sonst kommst du vielleicht nicht in den Himmel. Ja. Die Pilgerströme, die es gibt, auch nach Jerusalem, jetzt wieder zur Osterzeit, sind dies ja natürlich noch verhalten gewesen aufgrund der Kriegssituation. Aber sonst ist es ja Massen, die sagen, ich muss einmal im Leben dort gewesen sein. Ich glaube, das wollte Gott gar nie so richtig. Er hat es gemacht, um letztendlich die Opferung, die damals notwendig war, um von der Schuld loszukommen, einen Ort zu schaffen. Und jeder Israeli musste ja nach Jerusalem gehen, einmal im Jahr, um dort eben seine Schuld vergeben zu bekommen. Das ist ja eine Sache, die nicht Gott gleich ist. Also wenn wir den Gott der Bibel lesen und kennenlernen, merken wir, das ist keiner, der sich an einem Ort festlegt. Er ist überall auf der Erde, er liebt alle Menschen gleich. Und wenn es an einem Ort ein Haus gäbe für Gott, dann wäre das, glaube ich, sehr begrenzend. Und wir können einen unbegrenzlichen Gott nicht begrenzen. Und ich bin froh, dass er nicht mehr steht und dass wir so frei sind und wissen, Gott ist trotzdem überall da. Auch hier in Böblingen und bei mir in Dagerscher und sonst wo auf der Erde auch erreichbar. Und ich muss nicht irgendwo gewesen sein, um wirklich Gott nahe zu sein. Und das kommt Gott gleich. Und deswegen hat er, glaube ich, auch nie darauf bestanden, dass man ihm einen Tempel bauen muss, wie die vielen anderen Gottheiten dieser oder Religionen, die das eben klar festgemacht haben. Da gibt es eben den Tempel und hier gibt es die Örtlichkeit, die ist heilig und nur dort könnt ihr mir begegnen. Da ist Gott anders. Und deswegen, nein, wir können Gott kein Haus bauen. Wohl aber unsere Gemeinde, in der wir uns treffen und auf Gottes Wort hören möchten. Beantwortet? Soweit gut. Dann bete ich noch mit uns zusammen. Guter Vater, wir danken dir wirklich von ganzem Herzen, dass es keinen festen Ort gibt, an dem wir dich besuchen müssen und nur dort dir wirklich nahe sein können, sondern dass ja, du den Richtern oder auch schon Mose, Aaron, wie sie alle heißen, nie befehlt hast, lass uns da einen Ort festlegen und nur dort kann man mir begegnen. Ich bin da froh und dankbar, Herr, dafür, dass du überall auf der Welt und zu jeder Zeit erreichbar bist. Mir danke dir trotzdem für diese Geschichte, die wir lesen durften, jetzt über diesen König David, der so ja, in guter Absicht wirklich da auch dir etwas bauen wollte, zurechtgewiesen wird und dann das erkennt einfach, dass wo er ist, wer er ist, uns dich loben und danken kann. Herr, hilf uns in unserem Leben, das auch immer wieder zu sehen, wo wir vielleicht in eine falsche Richtung gehen und uns dann immer wieder auf dich zu fokussieren und nachzufragen, was dran ist in unserem Leben. Und gleichzeitig dann auch zu erkennen und zu sagen, ja, du bist groß und dich groß zu machen in Lob und in Dank. Und da danke ich dir für diese Geschichte. Lass du sie uns begleiten in unserem Alltag, ja, damit wir sie mitnehmen. Und ich danke dir auch, dass du uns auch Gebet gelehrt hast, dass wir jetzt miteinander beten wollen, so wie du es gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.